Willkommen im Kapitalcafé. Bevor es losgeht, hier der Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung, Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, Kryptowährungen oder anderen Finanzinstrumenten dar. Alle unsere Meinungen sind persönlich und basieren auf öffentlich zugänglichen Informationen, die als zuverlässig gelten, aber nicht garantiert werden können. Investitionen sind mit Risiken verbunden. Daher solltest du vor einer Anlageentscheidung eigene Recherchen durchführen und gegebenenfalls sich weitere Informationen einholen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Hallo, herzlich willkommen zum Kapitalcafé. Heute wieder eine Sonderfolge. Heute mal am Montag, weil wir festgestellt haben, Sonntag kommt das nicht so gut bei euch an. Heute haben wir den Simon zu Gast aus Taiwan, ganz, ganz weit entfernt. Und ja, Simon, stell dich doch mal vor.
Ja, erstmal herzlichen Dank für die herzliche Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Und du hast es gerade schon gesagt, ich bin gerade in Taiwan, genauer gesagt in Taipei, und hier ist es schon 20 Uhr abends, also wir sind schon hier 7-8 Stunden voraus, je nach Sommer- und Winterzeit. Und ja, ich bin 34 Jahre alt, komme ursprünglich aus dem Schwabenland, aus Stuttgart, und wir sind jetzt, ich und meine Frau und ich sind jetzt seit August 2025 in Taipei aus beruflichen Gründen. Wir sind beide Lehrer und haben uns nach einem, ja, ich sag mal, nach einem Wechsel jetzt umgeschaut, nach einer neuen Herausforderung, und deswegen sind wir nach Taiwan gezogen. Und bezüglich des Aktienmarktes war ich schon immer sehr begeistert von Unternehmen und der Börse generell. Bin relativ spät aber an die Börse gekommen, so um 2018 rum. Und in den letzten Jahren ist mein Fokus zielstrebig, liegt er auf Wachstumsaktien.
Cool. Ja, Simon, schön, dass du da bist. Ich habe dich auf X gefunden sozusagen. Ich folge dir da schon länger und deine tollen Posts, die du da machst, und fand es total beeindruckend. Einerseits natürlich, dass du in Taiwan lebst, wie man dazu kommt, nach Taiwan auszuwandern, gerade auch als Lehrer oder Lehrerin mit deiner Frau. Ist natürlich total spannend, aber auch sozusagen, wie du zum Investieren gekommen bist. Und das wäre auch schon mal die Frage. Du hast gerade gesagt, du bist relativ spät eingestiegen. Was war denn so der ausschlaggebende Punkt, oder wie bist du denn an das Thema Geldanlage und dass du das Thema Finanzen jetzt selbst in die Hand nimmst, gekommen?
Ja, ich habe mich natürlich auch informiert, wie man im Alter natürlich vorsorgen kann. Und mein Papa hat natürlich auch immer vorgesorgt finanziell, und durch ihn bin ich dann an die Börse gekommen und habe am Anfang auch erst, ich sag mal, in solide Unternehmen investiert, wie zum Beispiel Amazon, eine Danaher, aber auch Stryker, Apple und eine Google. Und irgendwie, das hatte ich ja schon so gerade ein bisschen angeteasert, haben mich immer diese Wachstumsaktien begeistert, diese disruptiven Themen, diese neuen Technologien. Und in dem Zeitraum, dann so 2019, kam es dann ja zu diesem großen SPAC-Thema, ne? Also das sind ja die Unternehmen, die eine Kapitalgesellschaft, dass sie dann Deal eingehen und dann gehen die zusammen an die Börse. Und in dem Zusammenhang kamen ja wirklich super, super viele Wachstumsaktien, hunderte an den Markt. Und da waren auch wirklich sehr, sehr interessante Unternehmen dabei. Und das Ganze hat dann angefangen, man kennt es vielleicht noch, Nikola Motors. Das war natürlich dann ein großer Skandal, weil die natürlich ihre Wasserstofftrucks den Berg runtergerollt haben. Und da war noch keine ausgereifte Technologie, und das war eigentlich mit den meisten Specs so, dass dann wirklich nur eine Handvoll übrig geblieben sind. Und viele von diesen ehemaligen Specs, die habe ich heute noch im Portfolio, wie zum Beispiel eine Hims & Hers, eine AST Space Mobile, aber auch eine Rocket Lab. Und die haben sich wirklich in den letzten 4-5 Jahren wirklich prächtig entwickelt, und vor allem auch Rocket Lab und AST Space Mobile, die haben sich in den letzten 6 Jahren dann wirklich zu den 2 Ten-Baggern im Portfolio entwickelt.
Auf Hims und Hers würde ich gerne später noch kommen, weil wir haben die auch bei mir im Kapitalcafé-Depot, und wir hatten letztens auch schon drüber gesprochen. Die hat ja gerade einen ziemlichen Fall wieder. Ich würde aber gerne noch wissen, wir haben Ben bei uns, der ist heute nicht mit dabei. Der holt sich seine Aktien immer aus Zeitschriften und Zeitungen insbesondere. Wie kommst du denn auf Wachstumsaktien? Also klar, du bist viel auf X unterwegs, aber was sind so deine Quellen, dass du sagst, hey, das sind irgendwie Themen, die sind interessant, wie du sagst, gerade Wasserstoff. Wo findest du denn Wachstumsaktien?
Ja, erstmal ist natürlich für mich als Laie immer ganz schwer, jetzt in Technologien sich hineinzuarbeiten, die wirklich ja außerhalb des eigenen Horizontes liegen. Und da muss man sich wirklich auch selber oder selber die Bereitschaft zeigen, sich wirklich sehr tief hineinarbeiten zu können und auch diese Leidenschaft entwickeln. Und ich habe es immer so gemacht, dass ich zum Beispiel bei den SPAC-Börsengängen war es nämlich super interessant. Da wurden nämlich die ganzen Investorenpräsentationen veröffentlicht und im Zuge dessen haben die Unternehmen immer ihre Wettbewerber angegeben. Das heißt, man hatte hier direkt einen Überblick über alle Unternehmen aus der gleichen Branche, wie zum Beispiel bei einer Rocket Lab. Die haben dann gesagt, es gibt eine AST Space Mobile, es gibt Planet Labs, es gibt eine Black Sky, es gibt ein Spire und viele weitere. Und dann habe ich mir diese Unternehmen alle aufgeschrieben und notiert und versucht, tiefer zu recherchieren, was die machen, in welchen Bereichen die tätig sind, wie hoch der Total Addressable Market ist, wer der CEO ist, was der CEO für einen Track Record hat, dann ob die Unternehmen wirklich einen Burggraben haben, ob sie schon Umsätze generieren oder an der Schwelle der Profitabilität stehen. Und gleichzeitig habe ich mir natürlich auch die ganzen 10K-Files durchgelesen. Und das war nämlich super spannend als Ergänzung, weil dort natürlich auch die ganzen Risiken aufgelistet sind, die man natürlich auch als Investor betrachten muss. Und so gehe ich eigentlich immer vor. Wenn ich ein neues Unternehmen entdecke, schaue ich mir erstmal die ganze Branche an und gehe dann tiefer rein in die Unternehmen, die ich interessant finde und schreibe mir dann raus, was der Moat ist, die Vor- und Nachteile, ob das Management, wie gesagt, diesen guten Track Record hat und ob da finanzielle Kennzahlen schon vorliegen.
Ja, ich wollte nochmal einhaken, weil wir ja auch eher so ein Podcast sind, der sich so an Anfänger richtet. Ich wollte nochmal zu dem SPAC, weil der Begriff jetzt ein paar Mal gefallen ist. Ich beschreibe das jetzt mal in meinen Worten und du sagst mir dann, ob ich richtig liege. Also das sind ja Unternehmen sozusagen so Börsenganghülsen sozusagen. Das sind Unternehmen, die an der Börse sind schon, aber die eigentlich noch gar kein eigenes Geschäftsmodell haben. Und dann kann man sich da reinkaufen und sozusagen diese Hülse nutzen, um schneller an die Börse zu kommen. Nur für die jetzt sich fragen, was diese Specs die ganze Zeit sind.
Ja, genau. Das ist wie eine Hülle. Und diese Hülle, die platziert auch einen IPO natürlich und hat einen bestimmten Geldbetrag zur Verfügung und sucht dann ein anderes Unternehmen, das wirklich ein operatives Geschäft hat. Und das wird dann durch diese Hülle oder durch dieses Vehikel an die Börse gebracht. Und das Spannende bei den Specs ist es so, wenn die ihren IPO haben, ist der Aktienpreis immer bei $10. Und der konnte damals nicht fallen und nicht steigen, also nicht exorbitant steigen und nicht fallen. Der ist immer um die 9 oder 12, $11 geblieben. Und das war sehr, sehr attraktiv damals, weil das Kapital so ein bisschen abgesichert war. Und durch diesen Spec-Hype ist dann immer derselbe Kreislauf passiert. Die sind an die Börse, da wurde irgendeine disruptive Technologie als wirklich das Beste und Neuartigste klassifiziert. Und dann sind die immer teilweise 200-300% in wenigen Tagen hochgeschossen. Und so habe ich es geschafft, in dieser Anfangszeit dann auch gut Kapital zu erwirtschaften. Da kam ja zum Beispiel auch eine Lucid Motors als der nächste Tesla hier Disruptor an die Börse und noch viele ganz andere Unternehmen. Aber viele sind halt dann auch leider, wie ich schon vorhin gesagt habe, pleite gegangen.
Ja, ich bin da auch mit drinne bei. Also bei mir ist es Home to Go, wo ich dachte, ach, das ist so ein deutscher Airbnb-Challenger so ein bisschen für diese Ferienwohnung. Wie gesagt, das ist genauso spekulativ, nur dass der Einstiegspreis halt ganz gut ist und ich bin da jetzt, glaube ich, bei 70% im Minus oder so. Zum Glück nicht so viel reingegangen. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine interessante Thematik.
Aber das heißt natürlich auch, es ist natürlich schon auch ganz schön risikobehaftet. Ne? Also ich würde sagen, gerade für Einsteiger sind das natürlich jetzt Aktien oder Unternehmen, die natürlich schon sehr risikobehaftet sind und dann ja auch mal gegen Null gehen können. Also du hast gerade ein paar genannt und ein paar habe ich auch. Rocket Lab ist auch super durch die Decke gegangen. Da ist es gut gelaufen, aber es kann natürlich auch nach hinten losgehen und gerade für Anleger, die sagen, vielleicht noch am Anfang sind, vielleicht da auch wirklich nochmal genauer hinschauen, passt das auch zu seinem Anlagehorizont?
Auf jeden Fall, diese ganzen Specs, die sind extrem risikoreich gewesen und am Ende waren so viele an der Börse und es wurden so viele disruptive Technologien angepriesen, dass man da nicht mehr die Spreu vom Weizen unterscheiden konnte und dann es wirklich gefährlich war zu investieren, weil dann auch die Unternehmen selber gemerkt haben, wir müssen unsere Technologie pushen, wir müssen jetzt das den Anlegern gut verkaufen, präsentieren und das waren im Endeffekt nur gut ausgeklügelte Marketingkampagnen, aber sonst nichts. Und ich habe dann natürlich auch Fehler gemacht. Ich habe natürlich dann eine Aktie gekauft, die hieß Origin Materials. Die wurde auch angepriesen als der nächste 20 Milliarden US-Dollar-Konzern, der hier ja, Sägespäne in zum Beispiel Plastik umwandelt und so. Und da muss man auf jeden Fall aufpassen, dass die Story dann am Ende nicht zu gut klingt. Da muss man dann auf jeden Fall sich absichern und halt wenig Kapital investieren, wenn man solche risikoreichen Aktien kauft. Und das ist immer das Risiko, dass dann ein großer Kapitalverlust entsteht, zumal die ganzen Unternehmen auch dann gegen Null tendieren, also gegen ein Dollar. Und wenn die unter ein Dollar sind, dann kommen ganz viele Reverse Splits und dann sind die wieder bei 10 und dann geht's wieder runter. Also das ist ein Kreislauf und der ist dann auch nicht gesund. Deswegen müssen neue oder junge Anleger da auf jeden Fall darauf achten, dass solche spekulativen Wachstumsaktien extrem gefährlich sind.
Ja, das klingt so ein bisschen wie diese Krypto-Hype eine Zeit lang, wo lauter Coins mit White Papers oder vielleicht ist das immer noch so, war die Zeit, wo ich mich damit beschäftigt habe. Und das hat alles total Sinn gemacht, ne? Also Holzspäne zu Plastik klingt jetzt ein bisschen nach Rumpelstilzchen, aber das die Frage wäre ja, wenn ich jetzt Neueinsteiger bin und davon irgendwie profitieren will, außer Top Secret Stocks auf X zu folgen und da irgendwie seine Informationen zu holen, was ist denn so dein Ratschlag für Neueinsteiger, wo sie so einsteigen sollten? Die Specs sind es jetzt vielleicht erstmal nicht.
Ja, also ich finde es immer spannend, wenn man als Einsteiger sich erstmal mit ETFs so eine Übersicht allgemein bildet über den Markt, weil beim ETF sind ja so wirklich so viele Unternehmen drin, aber auch teilweise noch Wachstumsunternehmen. Ich meine, Amazon kann ja eigentlich auch noch als Wachstumsunternehmen klassifiziert werden, weil sie gehen ja auch in neue Bereiche rein, wie zum Beispiel Gesundheit oder hier Space mit Amazon Leo. Und deswegen kann man sich bei ETFs wirklich eine gute Grundlage schaffen, sich Einzelunternehmen genauer anschauen, die wirklich solide sind, Umsätze aufweisen, die profitabel sind und Cashflows haben. So würde ich jetzt, wenn ich neu einsteigen würde an der Börse.
Das heißt, du bist auch aufgestellt persönlich in so ETFs oder auch in den Magnificent Seven oder wie machst du das?
Genau, also ich habe den Vanguard All World. Dann noch einen Emerging Market ETF und noch hier noch über seltene Erden, ETF seltene Erden.
Wir haben aktuell eine Serie Rohstoffe. Also wir schauen uns die Rohstoffe an, die vielleicht auch für Anleger und Anlegerinnen interessant sein könnten. Natürlich Gold, Kupfer hatten wir schon. Und da bin ich auf einen Tweet von dir gestoßen zum Thema Quarz. Wie bist du darauf gekommen und kannst du da uns vielleicht ein bisschen was erzählen?
Ja, da hat mich einer meiner Follower hat mich darauf gebracht und der hat gesagt, zum Beispiel das Quarz, ein Rohstoff ist, der überall oder so multifaktoriell in unserer Lebenswelt vorhanden ist. Und dann habe ich mir überlegt, ich habe davon jetzt noch nicht so wirklich viel gehört und habe ich mir das einfach näher angeschaut. Und ich finde es immer lustig, wenn ich an Quarz denke, dann erinnere ich mich so ein bisschen an meine Kindheit zurück. Meine Eltern sind mit mir oft in so Edelsteinläden gegangen und da gab es diese Quarzkristalle und die habe ich mir dann gekauft, so als Dekoration. Das verbindet, glaube ich, jeder mit Quarz. Und als ich jetzt da ein bisschen stärker recherchiert habe, dann ist es total interessant, weil Quarz ist ja generell so ein Mineral aus Siliziumdioxid und es ist eines der häufigsten Minerale in der Erdkruste und kommt halt in Form von Kristallen, Sand oder in Gestein vor. Und es gibt wirklich diesen hochreinen Quarz und der wird oft als High-Purity-Quarz oder als, mit der Abkürzung HPQ bezeichnet und der hat eine Reinheit von 99,99% und ist wirklich besonders wertvoll und der entsteht zum Beispiel durch geologische Prozesse wie die Sedimentation in Meeren oder durch metamorphische Veränderungen. Also metamorphische Veränderungen sind von Quarz, die finden zum Beispiel statt, wenn quarzreiches Ausgangsgestein, also meistens Sandstein, hohen Temperaturen und Druck tief in der Erdkruste ausgesetzt wird und unter Druck und Hitze verschmelzen die ursprünglichen Quarzkörner des Sandsteins dann miteinander und dadurch entsteht so ein dichtes, hartes, gleichkörniges Gestein und das wird Quarzit genannt und dabei verschwindet diese Porosität des Sediments und es wachsen diese Quarzkristalle und die besten Vorkommen finden sich in Ländern wie Brasilien, USA und Norwegen. Und das Spannende ist wirklich, Silizium aus Quarz dann bildet nämlich die Basis für die ganzen Semiconductors. Also Quarz, der Rohstoff für Silizium. Und das wird zum Beispiel in Halbleitern verarbeitet. Und die Chips treiben ja AI voran und ermöglichen superschnelle Prozessoren in unseren Handys. Und ohne diese schon zuvor genannte Reinheit gäbe es zum Beispiel Defekte in Chips, die AI-Rechenzentren oder unsere Smartphones unnutzbar machen würden. Und wirklich jeder Computerchip, jeder KI-Prozessor, auch die von Nvidia, die basieren alle auf Silizium-Wafern, aber auch die nächste Generation von Batterien nutzen Silizium-Anoden statt Graphit, und das macht Akkus halt einfach leichter und leistungsstärker. Und diese Reinheitsanforderungen sind halt extrem, also sind wirklich wahnsinnig hoch. Und da gibt es zum Beispiel ein Unternehmen, das liefert wirklich einen außergewöhnlichen Reinheitsgrad von 99,7%. Und das ist zum Beispiel Home Run Resources. Da habe ich auch dem nächsten Interview mit dem Management. Und wenn man jetzt generell den Markt betrachtet, wird meiner Meinung nach die Nachfrage in Zukunft, ja, man kann schon sagen, explodieren. Denn ja, der globale Markt für hochreines Quarz, der wächst nämlich rasant durch den AI-Boom, 5G oder IoT und den Übergang zu erneuerbaren Energien. Und der könnte sich bis 2030 wirklich an einen TAM von 2 Milliarden US-Dollar erreichen. Also es ist schon wirklich sehr, sehr spannend, spannender Rohstoff.
Ja, bei Quarz muss ich mal an Uhren denken direkt, weil das ja immer in diesen in den Displays steht. So, aber das ist halt immer wieder das, worauf wir zurückkommen. Ne, wir letzte Folge über Rohstoffe war über Platin, und dann kommt dann doch raus, ja, Platin ist nicht nur einfach ein Edelmetall, sondern das steckt überall drinne, Silber, Gold, alles so, was man erstmal mit was anderem verbindet vielleicht, ist halt wirklich für unsere Zukunft total wichtig, ne? Und die Frage, die sich jetzt halt stellt, ist auch so für Anleger, du hast ja einmal jetzt diese Home Run Resources erwähnt, die das dann sozusagen die Pure Quality abbauen oder aufbereiten. Und wir kommen dann immer wieder zurück. Es gibt dann gewisse ETFs, die jetzt zum Beispiel Silber, Öl oder sowas abdecken. So, das sind dann meistens so Minen. Manchmal gibt es auch so Unternehmen, die das eigentlich, deren Sinn darin besteht, Goldabbau zu finanzieren oder dann halt eben aufzubereiten. Wie ist denn da der Markt aufgestellt da? Hast du da so einen Überblick oder?
Genau, also wenn es jetzt speziell um das Thema Quarz geht, dann wird das von, ich sag mal so, von etablierten Giganten dominiert. Home Run Resources ist ja eher ein Unternehmen, was noch relativ jung ist und ist wirklich noch ein Pre-Revenue-Unternehmen. Also die machen halt wirklich auch noch gar keine Umsätze und sind demzufolge natürlich auch sehr, sehr risikoreich. Und wenn wir uns ja natürlich die Big Player anschauen, dann haben wir einfach mal Sibelco aus Belgien, und das ist wirklich der Marktführer mit 90% Marktanteil bei ultra-hochreinem Quarz. Und die kontrollieren zum einen die Schlüsselabbaugebiete wie Spruce Pine in den USA, und die bieten Produkte für Glas, Elektronik und Solar an. Und dann haben wir noch, wenn wir noch weiter im europäischen Markt bleiben, haben wir die Quartz Corporation, TQC aus Norwegen. Ja, und die sind spezialisiert auf HPQ, also für dieses High Purity Quartz für Solar- und Halbleiterminen in den USA, aber auch dann in Norwegen. Ja, dann haben wir zum Beispiel noch US Silicia Holdings aus den USA wieder, und das ist ein Top-Produzent für industriellen Sand und HPQ für Glas. Wir haben aber auch Unternehmen aus Japan, wie zum Beispiel Mitsubishi Corporation, und die ist in Silicia Sand involviert, besonders hier in Asien mit Fokus auf Export aus Australien. Und wir haben auch Unternehmen aus Deutschland, zum Beispiel Quarzwerke GmbH, und die produzieren für Europa mit Schwerpunkt auf Bau und Glas. Und dann gibt es noch weitere Player, zum Beispiel Badger Mining in den USA für industriellen Sand, und ja, Euroquarz in Deutschland, Russian Quartz für HPQ, wie gesagt, dann halt in Russland. Und man kann sagen, dass der Markt so oligopolistisch ist, so ein bisschen mit Sibelco und TQC an der Spitze für HPQ. Und ja, aufstrebende Firmen wie Home Run, die spezialisieren sich halt mehr auf Nachhaltigkeit und so eine vertikale Integration. Das sind jetzt die neuen Komponenten, die mit einbringen.
Interessant, ja.
Ich finde es total spannend, dass viele europäische Unternehmen auch mit beteiligt sind an dem ganzen Markt. Das ist ja vielleicht für viele auch ein ganz gutes Argument. Jetzt lebst du ja in Asien, in Taiwan. Hat sich denn dadurch, durch den Umzug auch so deine Anlagebreite irgendwie anders aufgestellt? Schaust du eher nach asiatischen Unternehmen? Hast du dich global anders aufgestellt oder hast du deinen Fokus beim Anlegen schon weiterhin auf den europäischen oder sagen wir amerikanischen Markt?
Ja, das ist wirklich eine schöne Frage. Also mein Hauptmarkt, der bleibt amerikanisch. Ich habe wirklich gar keine Aktie aus Deutschland. Wenn man nach Europa blickt, habe ich die Nebius Group. Die ist ja in Amsterdam gelistet im Depot. Wirklich eine sehr, sehr spannende Aktie, die im Bereich von KI-Rechenzentren spezialisiert sind und die nicht nur ihre GPUs vermieten, sondern auch wirklich die ganzen Software-Tools bereitstellen, um da so eine gewisse Abhängigkeit zu schaffen und die Kunden zu halten. Also das ist eine wirklich spannende Aktie aus Europa. Und in Asien, ich war ja immer schon ein großer Asien-Fan, meine Frau und ich. Und ich halte in Asien Grab. Das ist ja quasi das Äquivalent zu Uber. Und die machen hier wirklich das ist wirklich ein hervorragendes Unternehmen mit Ride-Hailing, Essensbestellungen. Und die sind hier in Südostasien aktiv. Und wenn man den taiwanischen Markt sich anschaut, da bin ich jetzt nicht investiert, aber natürlich kennt ja jeder Taiwan Semiconductor, die sind natürlich auch hier der Big Player auf der Insel. Und man sieht es natürlich auch, Taipei ist eine sehr, sehr moderne Stadt, sehr wohlhabend. Und das sieht man auch im Alltag, dass da durch TSMC ein hoher Wohlstand existiert.
Wie hat sich denn dein Leben verändert? Was oder andersrum gefragt, was vermisst du denn aus Europa oder aus Deutschland?
Ja, das ist auch eine schöne Frage. Also was man wirklich vermisst, ist das deutsche Brot. Das ist, ich habe ja schon mal in England 2 Jahre gelebt und da habe ich das deutsche Brot auch vermisst. Und das ist hier eigentlich genauso. Sonst das Wetter vermisse ich auf jeden Fall nicht. Wir haben hier sehr mediterrane Temperaturen. Ich wohne direkt neben einem Street Market. Man hat auf dem wir jeden Tag Essen, Mittag und Abendessen gehen. Wir kochen wirklich fast gar nichts mehr, weil einfach die Lebenshaltungskosten so gering sind. Und es für uns jetzt oder für uns als Lehrer oder für Lehrer generell an deutschen Auslandsschulen halt extrem attraktiv ist, ins Ausland zu kommen. Ja. Und was man sonst noch sagen kann, das Land ist sehr, sehr sicher, es ist sehr ordentlich, es ist viel Respekt da gegenüber den Leuten, man fühlt sich wirklich sehr gut aufgenommen, jeder ist hilfsbereit, Kriminalfälle, also es ist ein Land mit der niedrigsten Kriminalrate in der Welt und wirklich, es ist wirklich Nummer 1 Gesundheitssystem, es ist wirklich effizient, die Behörden arbeiten effizient. Ich weiß noch, ich war vor ein paar Monaten bei der Führerscheinstelle und da wirst du dann in 20 Minuten abgewickelt, hast du dann Führerschein, das geht alles ruckzuck hier, das ist schon beeindruckend und da könnte sich Deutschland auf jeden Fall einiges abschauen.
Mensch, das klingt total nach Berlin.
Klingt ein bisschen nach einem Paradies. Wir sitzen hier noch leider im Schneefest. Manches funktioniert ja oder ist noch verbesserungsdürftig auf jeden Fall. Ich habe noch eine persönliche Frage, weil ich hatte es gerade schon angesprochen und die beiden, Ben und Carsten, leiden auch ein bisschen mit drunter, dass ich eine Aktie bei uns im Kapitalcafé-Depot habe, Hims und Hers, die gerade wirklich durchs Tief geht. Wie gehst du denn gerade, weil du ja sagst, du gehst auch in Aktien rein, die jetzt nicht 100% klar gehen, dass sie jetzt die nächsten 12 Monate nach oben gehen. Wie gehst du denn mit so Unsicherheiten um? Also bist du noch entspannt und sagst, ähnlich wie das andere auch bei X machen, ich glaube daran, an das Unternehmen und 2030 ist wieder alles cool? Oder bist du dann auch der Typ, sagst, hey, das ist mir doch ein bisschen jetzt zu heiß, ich gehe raus und verkaufe dann halt auch mal mit Verlust?
Also generell muss ich schon sagen, ich bin ein Investor-Typ, der Aktien kauft und dann versucht, über viele Jahre zu halten. Und das, was ich jetzt bei Hims sehe, das hat man auch bei AST Space Mobile und in der Rocket Lab zum Beispiel gesehen, dass die halt nach dem Platzen der ganzen Spec-Bubble sind die 50%, 60%, 70% runtergefallen. Ich war auch viele, viele Tausende Euro im Minus. Und da muss man natürlich erstmal rational denken und den Investment Case natürlich nochmal selber aufdröseln und sich fragen, okay, ist der Investment Case noch intakt? Stimmt da alles im Unternehmen oder ist es nur die Aktie, die jetzt gegenteilig verläuft? Und das war bei mir immer der Fall. Und deswegen hatte ich da immer ein großes Selbstvertrauen. Und bei Hims und Hers ist es jetzt quasi das Gleiche. Allerdings ist natürlich jetzt mit den ganzen regulatorischen Hürden, sage ich mal, ein erhöhtes Risiko da. Und mit der FDA und mit der Anklage von Novo Nordisk ist natürlich schon zwei Red Flags, die muss man im Auge behalten, weil es kann natürlich da schon zu Strafzahlungen kommen. Das ist immer wichtig zu betrachten. Aber meiner Meinung nach ist der Fokus zu sehr auf der ganzen Compounded GLP-1-Thematik bei Hims & Hers. Und das Unternehmen hat einfach viel, viel mehr zu bieten. Und das vergisst man als Anleger ziemlich schnell. Und deswegen ist es wichtig, sich darauf zu fokussieren, dass nämlich Hims in seine Zukunft expandiert, wie zum Beispiel in die ganzen Biomarker, also in Hims Labs zum Beispiel, aber auch noch in weiter Verticals, wie zum Beispiel Menopause oder zukünftig sollen ja auch noch Peptide kommen. Es ist natürlich, sehr viel Gelder werden da verbrannt für zukünftige Investitionen, natürlich, deswegen ist das Risiko relativ groß, aber das Unternehmen sitzt auf 1 Milliarde an Cash. Und der wichtigste Tag ist jetzt erstmal der 23. Februar, um zu hören, wie das Management sich jetzt neu aufstellt, wie es jetzt reagiert auf die Vorwürfe, was jetzt da die nächsten Milestones sind. Und das ist jetzt für mich erstmal der wichtigste Tag. Und danach würde ich jetzt nochmal meinen Investment Case nochmal neu begutachten nach diesem Tag.
Mensch, ich habe ja mit Hims & Hers gar nichts zu tun, außer dass der Flo damit, also unser Portfolio in den Keller reißt. Aber das klingt total spannend. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass man mal eigentlich eine Folge über Hims & Hers macht. So, da ist ja viel dabei. War mir gar nicht so bewusst.
Ja, vor allem aber auch der Aspekt sozusagen, wie gehst du mit so einer Krise um? Also wie, und ich krieg das ja mit ein bisschen bei der Community und die sind ja dann schon tiefer drin, wo du sagst, da gibt's wirklich ja der Kampf. So, die einen sehen das so, die anderen sehen so, aber wie man grundsätzlich mit so einem Tiefen auch mal durchgeht. Also wir hatten mal so eine Folge gemacht im November auch zu unserer schlimmsten Anlage, zu Halloween war das zu unserer schlimmsten Anlage Aktien, die wir mal gehabt haben. Also da kann es ja ganz gruselig werden.
Ja, und es ist auch eine für die Psyche eine sehr belastbare Zeit, und wenn vor allem auf X oder in anderen auf anderen sozialen Medien, wenn dann alle halt quasi von Rot sprechen oder sagen, hey, verkauf, geh raus, da lässt man sich halt sehr, sehr leicht anstecken und vergisst halt so seinen eigenen Investment Case, warum man ursprünglich investiert hat oder warum man jetzt überzeugt ist vom Unternehmen. Genau, aber ich finde, solche Erfahrungen muss man auf jeden Fall machen. Die habe ich auch früher gemacht. Ich habe auch früher Aktien verkauft, weil andere gesagt haben, hey, das ist viel zu risikoreich und ich würde da rausgehen und das Unternehmen ist bald pleite. Und die Erfahrung muss man machen. Aber wenn man mal solche Erfahrungen gemacht hat, dann lernt man wirklich stärker, sich auf sich selbst zu fokussieren und seine eigenen Schlüsse zu ziehen und wirklich mit sich im Reinen zu sein, mit seiner eigenen Recherche im Reinen zu sein. Und man weiß jetzt nicht mehr als der Markt, das stimmt auch nicht, aber man kann sich auch so gut wie möglich in ein Geschäftsmodell hineinversetzen. Im Endeffekt weiß man nie zu 100% Bescheid, was im Unternehmen selber abläuft. Aber im Fall von Hims & Hers, ich bin wirklich jetzt wirklich seit Specktagen in das Unternehmen investiert und da bin ich immer noch der Meinung, dass es, wenn man die langfristige Perspektive hat, dass es ein erfolgreiches Geschäftsmodell haben wird. Natürlich, jetzt ist der wichtigste Tag der 23. Februar, an dem ich nochmal den Investment Case dann, wie gesagt, neu bewerten werde nach den ganzen Vorwürfen von Novo Nordisk und der FDA. Genau.
Super, das werden wir auf jeden Fall verfolgen. Ich glaube, unsere Folge kommt auch am 23. Nachzulesen dann auf jeden Fall unter deinem X-Account Top Secret Stocks sollte man auch so folgen. Ist wirklich sehr, sehr informativ und sehr, sehr gut. Ja, das klingt doch alles ganz, ganz toll. Carsten, hast du noch eine Frage?
Nee, ich habe keine Frage. Ich habe tatsächlich mehrere Fragen und ich würde mich tatsächlich freuen, wenn du nochmal kommst. Und wie gesagt, jetzt, ich bin ganz, ganz interessiert auf einmal an diesem Hims & Hers Thema. Ich habe mich da irgendwie rausgehalten, weil ich sozusagen bei Pharma so eigentlich ganz gut abgedeckt bin und mich auch immer ein bisschen schwer tue mit der Thematik, weil es ja auch jetzt nicht unbedingt die nettesten Konzerne meistens sind. Aber wie gesagt, das ist der einzige Grund. Aber jetzt bin ich einfach ein bisschen neugierig, was da irgendwie, das klingt ja so ein bisschen wie, ja, als wenn da irgendwie eine Geschichte hintersteckt. Also auch eine spannende Geschichte.
Ja, das hatte der CEO ja damals auch vor, nachdem Teladoc wurde auch wirklich gehypt zu Corona-Zeiten. Und die haben aber wirklich schlecht executed. Und Hims hat dann genau den Ansatz genommen und hat es versucht, halt das Geschäftsmodell wirklich zu personalisieren und auf die Bedürfnisse des Einzelnen auszulegen. Und damit hatten die ziemlich großen Erfolg und sind jetzt so in so vielen verschiedenen Verticals drin. Ja, das ist halt einfach so spannend macht langfristig.
Teladoc ist übrigens meine größte Horrorgeschichte. Da habe ich auch mich sehr mit auseinandergesetzt. Das klang alles super solide, ja, und auch so, dann hat das noch Katie Wood gehypt, wo ich gedacht habe, naja gut, wenn die das hypt, dann bringt das nochmal mehr Investoren. Und die haben es halt wirklich, versaut, habe ich dann gemerkt. Und ich war ja so überzeugt. Ich war im gleichen Case wie du jetzt mit Hims & Hers oder ihr beide. Ich habe dann ja nochmal nachgekauft, weil ich gedacht habe, ach ja, jetzt kriege ich die Aktie noch billiger. Also so kann es halt eben auch gehen, ne? Auch wenn du dran glaubst, so. Die Idee kann gut sein, wenn aber das Management irgendwie Konkurrenten kauft, einfach mal für ein paar Milliarden oder irgendwas und das dann gegen die Wand fährt, dann kann man halt auch nicht viel machen. Von daher ist immer ein Restrisiko gegeben, aber das kann man halt eben nur kontrollieren, indem man sich so gut wie möglich informiert. Es gibt ja keine Garantie für gar nichts.
Auf jeden Fall. Und dass man wirklich sein Portfolio wirklich diversifiziert. Ich habe ja wirklich so viele Wachstumsaktien, dass ich versuchen muss, sehr gut zu diversifizieren im Fall eines Risikos, dass halt ein Unternehmen pleite geht. Und deswegen ist auch ganz wichtig, sein Kapital niemals in eine einzige Aktie zu stecken, auch wenn ich viele auf X sehe, die das machen. Und das ist immer gefährlich.
Das ist doch auf jeden Fall schon fast ein schönes Schlusswort, dass auch immer dranbleiben. Da bist du wahrscheinlich auch immer eher der so ein bisschen aktiv auch schaut, wie läuft sein Depot und da schon ein bisschen den Radar offen hat.
Ja, auf jeden Fall, definitiv. Also ich schaue wirklich auch jeden Tag ins Depot und da geht es auch wirklich jeden Tag teilweise 20% runter, 20% hoch. Das sind für ein Wachstumsdepot muss man damit klarkommen, definitiv. Aber mir macht es einfach so Spaß, mich mit den Unternehmen auseinanderzusetzen und gerade auch mein Fokus liegt ja total auf Space und Weltraum. Das ist ja wirklich ein Hauptteil meines Portfolios und das ist wirklich der Zukunftsmarkt, der mich am brennendsten interessiert. Und dieses Jahr mit dem SpaceX IPO wird es auch ein so spannendes Thema und das begeistert mich so sehr und viele Anleger auch. Und das ist das Tolle, dann dieses Wissen teilen zu können mit allen.
Super. Simon, schön, dass du dein Wissen mit uns heute geteilt hast und sowohl die Insights zu Hims und Hers, deine Einschätzung hilft mir jetzt sehr viel weiter und aber auch zum Thema Quarz und generell auch das Leben in Taiwan, richtig klasse, wird man fast ein bisschen neidisch, wenn man hier aus dem Fenster schaut und dann danken wir dir, dass du da warst und komm gerne wieder ins Kapitalcafé.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch, es hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Das machen wir. Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.